Man merkt das von der Stimme her, dass man sich nicht warm gesungen hat. Man sollte sich erst mal morgen warm singen, bevor man sprechen will, sagt mein Cousin immer zu mir. Entschuldigung. Ich wollte sofort mit dem Bibeltext anfangen, weil wir schon so einige Anleitungen gehört haben vom Kinderlied und auch jetzt dieses Lied. Wir lesen uns aus Matthäus 16, 24 und 25. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es finden. Wir alle sind damit bekannt, wir leben in einem Land, wo wir doch sehr oft Kosten überschlagen. Wir überschlagen Kosten vielleicht für einen größeren Einkauf, wenn wir mehr größeren Einkauf von Lebensmitteln machen. Wir überschlagen Kosten, wenn wir eine größere Anschaffung machen. Man hat seine Wünsche, man hat die Möglichkeiten, man vergleicht das. Wie weit sind meine Wünsche mit meinen Möglichkeiten zu erreichen? Jesus sagt das hier zu seinen Jüngern genauso. Er sagt, es gibt Kosten der Nachfolge. Will jemand mein Jünger sein, will mir jemand folgen, dann will ich euch einige Kosten vorlegen. Und das macht auch zum Beispiel in Lukas 9 lesen wir, da spricht einer zu ihm und sagt: Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Hause sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand auf den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Dieses Beispiel, das ist mir immer so klar, das kommt aus der Landwirtschaft. Eigentlich bin ich hier geboren ein Landwirt. Auf der Landwirtschaft die ersten Jahre meines Lebens gearbeitet, wo ich gearbeitet habe. Und mir ist das sehr, sehr klar, dieses Beispiel, wenn man eine Furche zieht bei dem Pflügen, dann guckt man nicht irgendwo hin, sondern man hat genau ein Ziel. Wenn man das verfehlt, dann hat man später nur noch Keile auszubessern, die später nur Probleme geben. Einmal fahre ich wieder das Ackerland fest, aber ich habe keinen vernünftigen Abschluss. Und hier gibt Jesus dieses Beispiel und sagt, der taucht nicht für die Landwirtschaft. Er taucht nicht, wenn er seine Hand auf dem Pflug legt, aber nach hinten schaut. Schaut sich um und sagt, was ist da hinten? Und diese Antwort kommt uns aber ziemlich hart vor. Denn Jesus, hier fragt ja einer nicht, ich will jetzt für einen Monat nach Hause gehen. Erstmal. Er sagt ja nur, ich will Abschied nehmen von denen, die zu Hause sind. Aber eins sagt Jesus hier, wenn du mein Jünger sein willst, wenn du mir nachfolgen willst, es wird dich ganz kosten. Es wird nicht halbherzig gehen, es wird dich ganz kosten. Wenn wir jetzt die Landwirtschaft nehmen, dann ist es nämlich so, weil so kannte ich das damals aus der Landwirtschaft, wenn wir unseren Mais erstmal eingesät haben und die Reihen so schön aufgingen, eine nach dem anderen, dann mussten wir das immer nach dem Regen, wenn es ein bisschen getrocknet war, bearbeiten. Damit wollten wir zielen, dass einmal das Unkraut, das nach dem Regen sofort hochsproßt, weggeschnitten wird, aber auch, dass die oberste Schicht von der Erde fein wurde und diese Feuchtigkeit aus der Erde nicht so schnell ausdünstete. Und da war es sehr genau gefragt, wie genau lenke ich mein Fahrzeug. Wenn ich mein Fahrzeug vorne 10 cm erlaube, zur Seite zu gehen, da geht es hinten 20 cm zur Seite. Und wenn es 20 cm zur Seite geht, dann schneide ich nicht das Unkraut, sondern ich schneide den Mais. Und zwar 6 Reihen sofort am Stück. Und so länger ich daneben der Reihe fahre, so mehr Ausfall der Ernte ist hinter mir. Und dieses Beispiel braucht Jesus und sagt, konzentriert euch ganz auf das Reich Gottes. Es wird euch ganz kosten. Damit wir jetzt nicht irgendwo mitleidend auf unsere Kosten weiterschauen, dachte ich erstmal, wir sollten uns vielleicht vor Augen halten, so wie Alex das schon gesagt hat, was hat es Jesus gekostet überhaupt, dass diese Nachfolge, dass dieses Jüngersein überhaupt möglich ist. Jesus hat sich das alles kosten lassen. Auch der Vater im Himmel hat sich das alles kosten lassen. Er hat seinen Sohn gegeben und Jesus hat sein Leben dahin gegeben, damit das überhaupt möglich ist. In dem Text haben wir aber auch gelesen, Jesus sagt nicht so, ich habe euch alle erwählt, ihr seid meine Jünger, jetzt heißt es schön hinterher nachfolgen. Nein, er fängt mit, die, mit dem Satz an, wenn jemand mein Jünger sein will oder mein Schüler sein will. Jesus zwingt keinen zur Nachfolge. Das sagt dieser Text uns ganz klar. Er fragt, will jemand mein Jünger sein? Der folge mir nach. Natürlich wünscht sich Jesus, dass das, was er für jeden Menschen gemacht hat auf Kreuz auf Golgatha, auch jeder erfährt, auch jeder für sich annimmt. Aber zwingen tut er hier keinem. Sondern vielmehr, er sagt, das sind die Kosten der Nachfolge, überschlage sie und dann komm und folge mir nach, wenn du dich dafür entscheidest. Einmal kam ein Schriftgelehrter zu Jesus und sagte zu ihm, ich will dir nachfolge, Meister. Und da sagt Jesus zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel im Himmel haben Neste, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagt, das sind jetzt die Bedingungen, so lebe ich. Willst du das? Willst du mich nachfolgen? Hier sind die Kosten, überschlage die. Und wir sehen das, auch wenn wir das jetzt Jesu Leben betrachten, den einzigen Eigentum, den er hat, das war seine Kleidung und sein Fußzeug. Er hat sich nichts aufgebaut auf dieser Erde. Und weiterhin in unserem Text merken wir, dass Jesus fortfährt mit dem Kostenkatalog der Nachfolge. Er fährt fort und sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, oder mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Eine Selbstverleugnung. Wir haben jetzt eben gesungen, ich gehöre nicht mehr mir. Mir geht das so bei diesem Lied, wenn man das singt, man ist so ein bisschen ein Lügner. Man hat schon vieles, was man für sich gerne tut. Vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich merke, das geht uns allen so. Man tut doch einiges für sich. Und wenn wir sagen, ich gehöre nichts mehr mir, dann ist das ein Wunsch, was wir haben. Und das ist doch ein guter Wunsch. Aber was heißt das für mich sehr, also praktisch, was heißt das, wenn ich sage, ich gehöre nicht mehr mir, ich verleugne mich selbst. Ich gebe meinen eigenen Willen auf. Und das ist schon das, was wir Menschen in keinem Fall wollen. Wir wollen immer wieder das, was wir uns vorgenommen haben, auch durchziehen. Unser Wille, der muss doch irgendwas gelten. Wir sind doch nicht Menschen hier auf dieser Erde, die nichts schaffen. Wir wollen doch was schaffen, wir wollen was hinterlassen und wir haben auch ein Ziel im Leben und das wollen wir doch auch durchziehen. Viele Wünsche und Träume, die wir haben, sind ja auch nicht schlecht. Würden wir nie sagen, dass das, was ich mich jetzt gewünscht habe, würden wir auch nicht mal sagen können, dass es Sünde ist. Aber die Frage geht ja weiter. Steht das in meinem Leben mit dem Willen Gottes vereinbar? Ist das vereinbar mit dem Willen Gottes? Zum Beispiel unsere Wünsche in der Familienverhältnisse. Natürlich wünschen wir, dass unsere Familienverhältnisse sehr gut sind und wir schätzen ja auch das, dass wir diese Familien haben dürfen. Aber Jesus sagt dann, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer den Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und doch tut sich hier bei uns schon so einiges, was sich so regt in unserem Herzen. In einem anderen Fall sagt Jesus, dass auch der Mann oder Frau mehr liebt als mich selbst. Der ist meiner nicht wert. Professor Dr. Gitt erzählte mal ein Beispiel. Er hat an einer Evangelisation eine Predigt gehalten vom Himmel. Und dann kam eine Frau nach der Evangelisation zu ihm und sagte, Werner Gitt, wissen Sie, wo ich hin will? Nein, sagen Sie mir es. Und da sagt sie, ich will in der Höhle. Da sagt Werner Gitt, habe ich dann so falsch gepredigt? Ich wollte Ihnen doch den Himmel predigen, was Jesus für uns vorbereitet hat. Nein, sagt sie, das haben Sie nicht falsch gepredigt. Aber Sie haben gesagt, wer nicht an Jesus glaubt, der kommt nicht in den Himmel. Und ich habe vor kurzem meine Mutter beerdigt und die hat nicht an Jesus geglaubt. Ich will sie aber wiedersehen, ich will zu meiner Mutter in die Hölle. Erstmal sagt die junge Frau, wissen Sie gar nicht, ob Ihre Mutter eine Hölle ist. Das würde der Schächer am Kreuz die Mutter genauso sagen, dass sie eine Hölle ist. Aber dass Jesus gesagt zu ihm hat, heute bist du mit mir im Paradies, das wusste sie nicht. Genauso sagt er, wissen Sie das nicht. Und zweitens, wenn sie da ist, da werden sie ihn da nicht treffen, weil es ein Ort der ewigen Finsternis ist. Aber so sind wir Menschen, wir können Dinge über Gott stellen, weil wir uns schon als Mensch sehr hoch schätzen und sehr viel Wert schätzen. Wir halten viel von uns. Jesus sagt auch da, wer das mehr schätzt, und wenn es der ganz naheste Mensch ist, das geht nicht. Ich, mein Wille, kommt immer noch davor. Vielleicht unsere Wünsche in die finanzielle Welt. Wir, Bereich, wir haben viele Dinge, die wir uns wünschen, und wahrscheinlich kennt das dann jeder von uns. Man wollte sich was gönnen, man hat richtig gespart und jetzt ist das Geld da. Man könnte sich das jetzt gönnen. Und dann zeigt Gott einem eine Not, wo dieses Geld aushelfen könnte in dieser Not. Und schon sind wir mit uns im Kampf. Wir wissen nicht, was machen wir jetzt? Wir sind in Uneins mit uns. Das ist doch, das habe ich so lange angestrebt. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt dafür verwendet wird. Aber es ist immer gut, wenn wir die Mahnungen Gottes uns für die entscheiden, wie er uns führen will. Wir sollen aber nie auf die Idee kommen, wenn das kommt, jetzt ist Gott in der Patsche und ich werde ihm jetzt mit meinem Portemonnaie aushelfen. Das wäre was ganz, ganz Falsches. Gott will einfach unser Gehorsam. Wenn wir jetzt diesen Vergleich ziehen, und uns würde jetzt die Zeit nicht reichen, wenn wir jetzt den Vergleich ziehen wollten zwischen den Möglichkeiten und die Stärke der Menschen und Gottes Stärke, das würde einfach, wir würden es erstmal nicht können, weil wir die Stärke Gottes nicht begreifen können und wir würden es auch nicht ausführen können, weil uns die Zeit nicht reichen würde. Aber dann irgendwann mal zu denken, dass ich jetzt Gott hier aushelfen muss bei dieser Not, das ist auf jeden Fall sehr falsch. Was ist mit meiner Zeit? Wie darf Gott in meine Zeit mit hineinsprechen? Wir sind ja sehr verplante Menschen. Wir leben in einer Welt, wo alles genau verplant wird. Und so mehr wir schaffen in diesem Tag, so besser sind wir. Das muss schon zu sehen sein, was dieser Tag gebracht hat. Und wenn wir dann nicht verplant, das kennen wir alle, wenn wir am Samstag sagen, ich mache den mal einfach so, wie es kommt. Es kommt doch so, wie es kommt. Da wird nicht viel geschehen. Und dann verplanen wir das ganz genau. Wir verplanen das so, wenn da ein Anruf dazwischen kommt, da sind wir schon unruhig und denken, wenn der noch lange spricht, das verwirrt meine Pläne hier, das geht nicht. Und alles, was dazwischen kommt, ist eine Störung. Darf Gott in so einer Planung dazwischen sprechen? Ist es für mich und für dich erlaubt? Erlauben wir das und sagen so, Gott, du darfst ruhig dazwischen sprechen. Dinge können warten, aber das, was du vorgesehen hast, das muss vorangehen. Die Frage ist ja bei dieser ganzen Planung, die wir machen und bei diesen vielen Schaffen, was wir auch am Tag später gerne zurückschauen und sagen, das und das ist heute passiert. Die Frage ist immer, war das, was geschehen ist in diesem Tag durch unsere Hände, war das der Plan Gottes mit uns? Oder wollte er uns gerade heute was ganz anderes auf dem Herz legen und sagen, heute tu das. Und weiterhin, Jesus sagt einfach mit diesem, ich will es nochmal wiederholen, wenn du mein Jünger sein willst, es wird dich ganz kosten. Es wird nicht halbherzig gehen. Es wird nicht gehen, dass einen kleinen Teil für dich und der Rest kommt für mich. Oder umgekehrt, ein kleiner Teil muss für mich bleiben. Es wird es nicht gehen. Und so ist es auch, dass wenn wir uns ihm voll anvertrauen und selbst verleugnen, dass wir auch seinen Willen tun wollen, Gottes Wille tun wollen. Und Gottes Willen ist, wir lesen in 1. Thessalonicher 4,3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, und dass ihr meidet die Hurerei. Was heißt das in meinem Leben? Das heißt in meinem Leben, dass wir wissen, dass aus der Bibel das nur Jesus, nur Gott ist heilig. Es gibt keine andere Heiligkeit. Und das heißt einfach, wenn er sagt, dass wir in der Heiligung leben sollen, das heißt einfach, dass er uns will verwandeln in seinem Ebenbild von Tag zu Tag, Stück für Stück, so wie wir mit ihm leben. Wir haben eben im Lied gesungen, nimm mein Leben, nimm es ganz, immer höher sei dein Glanz. Geht es das nicht oft so, dass wir auch mal glänzen wollen? Und so sind viele Dinge im Leben, dass wir gerade immer wieder jeden Tag uns neu entscheiden dürfen. Wir dürfen uns jeden Tag neu entscheiden. Nein, ich will dem Herrn folgen, weil er hat ja sich alles kosten lassen, damit ich ihm folgen kann. Genauso will Gott, dass wir als seine Nachfolger, als seine Jünger dankbar durchs Leben gehen. Und da haben wir ja bestimmt nicht die kleinste Sorgen mit, gerade mit Dankbarkeit in unserem Land. Wir haben jetzt wahrscheinlich ein paar Wochen Hitze gehabt und wir waren schon alle müde. Man hörte schon überall das Nörgeln. Es wurde geschrieben, der Glühofen Deutschland, das war 30, 36 Grad draußen. Und so haben wir schon Probleme damit, wenn uns irgendwas trifft, was uns gerade nicht bequem ist. Aber er sagt, er will Dankbare. Auch in 1. Thessalonicher 5, 18 sagt Apostel Paulus sagt, dankbar. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Die andere Übersetzung sagt, sagt für alles Dank, denn das ist der Wille Gottes. Gottes Wille ist, dass wir dankbar sind. Und hier steht das Wörtchen in allem. Es sagt uns einfach, es gibt keine Ausnahme. Aber ich sehe so viele Ausnahmen in meinem Leben, wo es, wenn dann sehr, sehr schwer fällt, dankbar zu sein. Die Bibel sagt aber uns von einigen Beispielen, wo es den Männern, die Jesus, die Gott nachgefolgt sind, gelungen ist, dankbar zu sein. In Situationen, wo wir auf jeden Fall, wo uns wahrscheinlich der Dank verschwinden würde. Paulus und Silas, als sie im Gefängnis geworfen wurden, sie wurden vorher geschlagen und dann später in Stock geschraubt, die Füße, dass sie fest lagen und nicht entkommen könnten. Mitten in der Nacht fangen sie an zu beten und Gott zu loben, Loblieder zu singen. Es blieb nicht ohne Antwort von Gott. Wir kennen diese Geschichte alle, dass Gott, dass dann Erdbeben geschieht, die Fesseln werden gelöst, sie sind frei, die Türen werden geöffnet. Später nachts bekehrt sich der Kerkermeister und seine ganze Familie, sie werden alle getauft und so weiter. Ich will jetzt auf diese Geschichte nicht weiter stehen bleiben, aber wir sehen das, das sind Beispiele der Nachfolger. Oder wenn wir aus dem Alten Testament nehmen, da können wir einige nehmen. Wir nehmen zum Beispiel den Habakuk. Als Habakuk das Gericht Gottes über Israel hörte, dann sagt er Folgendes. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Herden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Und dann kommt, ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken in dem Gott meines Heils. Das wird alles ausbleiben, sagt er. Aber eins bleibt. Ich will mich in dem Herrn freuen. Ich will frohlocken in dem Herrn. Er ist mein Herr. Er ist der Fels meines Heils. Und nachdem, wo Jesus es gesagt hat, dass wir uns selbst verleugnen sollen, fährt er weiter mit diesem Katalog und sagt, sein Kreuz auf sich nehmen. Das Kreuz zur Zeit Jesu war ein Hinrichtungsmittel. Und es war ein Gebrauch bei den Römern, wenn einer hingerichtet würde. Er nahm den Querbalken und musste den zur Hinrichtungsstätte selber tragen. Sofern er noch fähig war, das zu tragen, weil er vorher schon so geschlagen wurde. Wir wissen von der Kreuzigung Jesus, dass nicht mehr fähig war, als Mensch dieses zu tragen, weil er darunter zerbrach, weil er so viele Schläge davor gehabt hat. Die Bibel sagt uns offen und sagt, wir sollen unsere Begierden in uns töten. Hass, Neid, Selbstsucht, Eifersucht, Geldliebe, Unzucht, alle diese Dinge, die in uns immer wieder die Begierden, die hochkommen wollen, die sollen wir in uns töten. Wir sollen uns selber in diesem hinrichten. Das Kreuz auf sich nehmen. Ich denke, damals war das den Jüngern viel klarer, wenn er von gesagt hat, der nehme sein Kreuz auf sich. Die wussten, was das ist, das Kreuz auf sich zu nehmen, diesen Querbalken zu Hinrichtungsstätte zu tragen. Hiermit sagt Jesus, wer mir nachkommen oder nachfolgen will, der soll sein altes Leben hinrichten, kreuzigen. Sein Leben in Christus verlieren, so wie wir später werden in Vers 26 lesen, dass, wenn er, dass Jesus uns sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seinem Leben? Weil uns Menschen selber ist ja unsere alte Natur nicht unbekannt. Wir kennen ja das, dass es immer wieder hoch wird. Diese Begierden, von denen wir eben gelesen haben, die wir töten sollen, die sind ja nicht so, dass die bei uns von einmal weg sind und nie mehr kommen. Die wollen immer wieder zum Vorschein kommen. Der Mensch will ja sich profilieren. Und das sehen wir immer wieder in unser Leben. Und dann wollte ich noch ein bisschen das Kreuz darauf anwenden, als Lebensinhalt der Nachfolge. Wir kennen ja das aus unserem Gebrauch. Und dann haben Menschen Schweres zu tragen. Dann sagen sie, ich habe dieses Kreuz in meinem Leben zu tragen. Und meint damit eine Schwierigkeit, die er tragen muss. Das ist vielleicht zum Teil auch so, weil gerade durch die Schwierigkeiten führte Jesus uns näher zu sich. Wenn es uns immer gut geht, den Menschen, wir sehen das auch in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, da wo auf einmal die Verfolgung ganz aufgehört hatte, da gab es auch wieder Lauheit unter den Christen. Und die Bibel spricht doch von guten Werken, sagt uns das Neue Testament, die Gott vorbereitet hat, damit wir in diesen Werken wandeln. Wenn wir die Kosten des Glaubens oder der Nachfolge analysieren, so merken wir ganz schnell, die sind von vielen Dingen abhängig. Einmal haben wir gesagt, das, was einen jeden betrifft, egal wo er ist, als Nachfolger Jesu, er soll die Begierde in sich töten. Das ist an jedem, ob wir jetzt hier in Deutschland Jesus nachfolgen oder in Nordkorea Jesus nachfolgen. Das ist für einen jeden geschrieben. Aber wir merken auch, abhängig davon, wo wir leben, sind die Kosten der Nachfolge sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt hier als Christ leben oder ein Christ in Nordkorea, das sind schon sehr diverse Unterschiede. Wir würden das nicht mal gegenseitig stellen wollen. Wenn einer, der sich zu Christus offen bekennt, in Arbeitslager muss und weiß, dass er da am Leben nicht rauskommt, oder wir, wenn wir uns zu Christus bekennen und das sagen, ich bin auch Christ, und vielleicht ausgeschmunzelt, ausgelacht werden, vielleicht ein bisschen mit dem Finger hinterher gezeigt werden, der glaubt an das Wort, das vor 2000 Jahren gesprochen wurde. Das, dieser ist 2000 Jahre zurückgeblieben. Und das hakt uns auch schon ein bisschen. Aber das sind diese Unterschiede. Oder wenn einer in der muslimischen Welt sich offen bekennt, dass er Christ geworden ist, dann hat er schon die Befürchtungen, dass er auch umgebracht wird von den eigenen Geschwistern, von der eigenen Verwandte und nie mehr in eine Verwandtschaft reinkommen wird. Damit, das sind die Kosten, die er überschlägt. Wir überschlagen diese Kosten nicht, wenn wir uns bekehren. Wir erleben nur die Freude unserer Mitmenschen, die Freude der Gemeinde, dass wieder ein Mensch zum Glauben gekommen ist. Und das war es dann. Aber diese Unterschiede gibt es. Und die beschreibt der Hebräerbrief uns auch. Er sagt, was sollte ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Balak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Feinde in der Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Tote durch Auferstehung wieder. Haben wir eben die Geschichte gehört von dieser Tochter, von dieser 12-jährigen Mädchen. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelungen, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und in Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüste und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Hebräer 11, 32 bis 38. Und so merken wir auch hier in diesem Bericht, war der Glaube vieler, hatte sehr unterschiedliche Konsequenzen. Das merken wir heute genauso. Wenn wir Sonntag ruhig unsere Familien genießen und so, da sind Jäger vielleicht in anderem Lande. Das ist ein Weg des Herrn mit ihnen. Und sie sind gehorsam. Das merken wir bei den anderen auch. Jetzt, wo wir in Tadschikistan waren, da haben wir es auch gemerkt. Die zwei, drei kleine Jungs sind auf die Straße gegangen, haben nur gesagt, dass sie Jesus lieben und sie kommen verprügelt nach oben von den großen Jungs. Die sagen, warum haben die uns geschlagen? Was habt ihr ihnen gesagt? Wir haben gesagt, dass Jesus größer ist. Und er sagt, der Vater, deswegen wollten sie euch schlagen, dass sie das nicht mehr glauben. Aber haltet fest daran. Das war ihr Leben da direkt. Das haben wir da, wir kamen abends zu Besuch und dann erzählten die Eltern uns das. Und so unterschiedlich wird unser Glaubensleben sein. Wird sehr nicht nur von den geistlichen Umständen, aber auch von den Umständen, in denen wir leben, sein. Und trotzdem sagt Jesus zu allen diese Kosten der Nachfolge. Er sagt das zu allen, zu uns hier, so auch zu dir in Nordkorea, in Tadschikistan und überall, wo sie sind. Er sagt ihnen, will mir jemand folgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn was hilft es den Menschen, sagt er weiter, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seinem Leben oder sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Hier appelliert Jesus an die Klugheit der Jünger und sagt, wie wollt ihr das gegenüberstellen? Als ich die Welt geschaffen habe, habe ich das durch die Macht meines Wortes geschafft. Ich habe gesagt, es ist da, es soll kommen und es war da. Nur die Sternenwelt, wenn wir nehmen. Mich fasziniert das immer so, dass die Zahl wird geschätzt, eine 1 mit 25 Nullen. Ich kann diese Zahl nicht aussprechen, ich weiß nicht, was für eine Zahl ist. Aber so viel ist es, und die Größe der Sterne, sehr viele von denen, viel größer als unsere Erde. Und das alles durch sein Wort, ohne Material. Wenn wir was schaffen wollen, dann brauchen wir viel Material. Wir vergeuden erstmal viel Material, weil wir was falsch bauen. Und dann später versuchen wir das auszubessern. Und hier sagt Jesus, appelliert an denen und sagt, guckt, hier stellt das mal gegenseitig. Was habt ihr von der ganzen Welt, die ich durch ein Wort geschaffen habe? Und das ewige Leben, das habe ich am Kreuz auf Golgatha für euch erkauft. Das ist doch überhaupt nicht vergleichbar. Der gleiche Jesus, mit der gleichen Macht und mit der gleichen Kraft. Und er will hier auch damit noch sagen zu ihnen, Jesus will damit sagen, dass sie, wenn sie ihm nachfolgen, auch das werden erdulden, was er erduldet hat. Wenn sie mich, sagt er, gejagt haben, dann werden sie euch auch jagen. Wenn sie das mit einem grünen Holz gemacht haben, dann werden sie das auch mit einem dürren Holz machen. Klartext ist, ich wurde verfolgt und euch erwartet es auch. Vielleicht denken wir so, es ist doch sehr traurig, so eine Botschaft, die Jesus hier weiter sagt. Aber es ist eine Botschaft voller Hoffnung. Er sagt, die Kosten der Nachfolge, wie hoch die auch nicht sind, sie sind, das lohnt sich. Sie sind nicht nur richtig, sondern sie sind auch einzig und alleine das Wahre. Jesus hat für unsere Lösung wirklich alles gegeben. Und nur in ihm ist wirklich Leben. Die Nachfolge Jesu kostet dich ganz. Aber der Lohn ist unbeschreiblich hoch. Den können wir nicht beschreiben. Apostel Paulus versucht es einmal in 1. Korinther 2, 9 zu beschreiben und sagt so, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört und kein Mensch ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und vielleicht sitzt du da und sagst, damit kann ich wirklich überhaupt nichts anfangen. Was da gesagt wird, ich kenne Jesus nicht und kann damit nichts anfangen. Genau dieser Jesus ruft dich heute und sagt, wenn du mich nicht kennst, komm zu mir. Ich will dir auch das ewige Leben geben, was ich denen gebe, die mich lieben. Lass uns noch aufstehen und einfach eine Antwort dem Herrn geben und beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du so gut zu uns bist. Danke dir, dass du dich ganz hingegeben hast, damit wir können in die Gemeinschaft mit dem Vater kommen. Danke dir, Herr Jesus, dass du dieses möglich gemacht hast. Und wenn du auch sagst, dass wir in der Nachfolge, dass wir dir nachfolgen sollen, also wollen wir es mit Freuden tun. Wir wollen jubeln, das tun, so wie Habakkuk es sagt. Wir wollen uns immer wieder an dir freuen, wenn es auch alles rundum nicht so hoffnungsvoll und so fröhlich erscheint, Herr. Wir wollen uns freuen und dir dankbar sein, dass du unser Leben in deiner Hand hältst. So bitten wir dich auch, dass du Gnade schenkst, wenn wir auf dem Weg mit dir sind, dass wir wirklich uns dir komplett ausliefern, damit du verherrlicht wirst, dass dein Glanz in uns immer besser wird, Herr. Und wir bitten dich, dass du auch uns als Gemeinde in diesem segnest. Danke dir, dass du alles dafür getan hast. Und unser Gebet ist, Herr, führe du uns und sei uns gnädig. Amen.